Ja, endlich mal wieder der Breidenbacher. Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr mich noch runtergeladen habt oder auch direkt abspielt in eurem Podcatcher. Ja, ich bin noch da. Ich bleibe euch auch erhalten. Also ich mache nicht zu, auch wenn es jetzt mal wieder etwas länger gedauert hat. Trotzdem versuche ich wieder in meinen Monatsrhythmus zu kommen, mindestens. Ich nehme mir auch immer mal vor, 2 im Monat zu machen, damit ich mal ein bisschen an Themen aufhole. Und Themen gab es in letzter Zeit sehr, sehr viele bei mir. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht gepodcast habe, wenn neue Technik kommt und so. Und das ist nun mal im Winter der Fall. Dann recherchiere ich sehr viel. Da bin ich wirklich viel im Netz unterwegs und schaue mir Sachen an. So auch gerade das neueste Produkt. Endlich ist sie gekommen. Eine 360-Grad 8K-Kamera von Insta360. Und zwar die X4. Nein, ich habe sie noch nicht gekauft, aber ich denke, dass das früher oder später passieren wird, weil das so jetzt die Qualität ist, die ich haben möchte für meine 360-Grad-Videos und die auch noch die Hardware, mit der ich diese Videos, die ja großen Speicher verlangen, verarbeiten kann. Und ja, denke, das wird auch lange Zeit erstmal der Standard bleiben, aber für eine 360-Grad-Brille wie die Quest 3 ist das dann doch schon die Qualität, wo man sich dann doch schon mal schön ansehen kann. Dann habe ich mich auch weiterhin mit der KI beschäftigt. Und zwar jetzt letzte Woche ist ja, oder letzten 2-3 Wochen, das, was mit den Bildern stattfand, ist jetzt mit Musik rausgekommen. Also man kann jetzt wirklich seine eigenen Lieder erstellen. Natürlich habe ich das auch gemacht, geht noch kostenlos, irgendwann wird es dann auch kosten. Und zwar habe ich da in so einem Buch, und zwar Olalei, also Orientierungslauf, geschrieben von Ingrid Korse und in Zuarbeit von einigen anderen Orientierungsläufern der älteren Generation, wo so in diesem Buch 7 Jahrzehnte Orientierungslauf, hauptsächlich auch in der DDR beschrieben werden. Und da haben einige so mal ihre dichterischen Freiheiten über den Orientierungslauf verfasst. Und die Texte habe ich mir mit OCR rauskopiert, in diese KI reingeworfen und habe da Lieder erstellen lassen. Und ich war wirklich wieder baff. Also mit einer Qualität, die benutzen den Text und die setzen den Text und den Sound richtig mit dem Text zusammen. Es ist vom Feinsten und das ist erst gerade wieder entstanden, das ist neu rausgekommen. Also was da vielleicht mal in 3-4 Jahren von Qualität her noch mehr rauskommen wird, das ist schon gewaltig, wenn man das sieht. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich euch an dieser Stelle mal einen kurzen Ausschnitt eines Liedes einblenden, damit ihr mal einen kurzen Eindruck kriegt. Aber wie gesagt, ich kann das nicht veröffentlichen, weil der Text nicht von mir ist. Ich werde mich aber mal drum kümmern, ob irgendwie die Protagonisten noch irgendwie ausfindig zu machen sind und ob ich die frage, dass ich das mal vertonen darf. Also hier nun das Lied. Ein kurzer Ausschnitt.
Wenn die durch Disteln Dornen lief und laut nach einem Posten durchs Unterholz gekrochen, wie keine Wespe je gestochen.
Na, klingt doch ganz lustig, oder? Ja, wie gesagt, ich habe das auch schon länger gemacht. Ich werde auch in Kürze nochmal intensiver drüber reden, mit welchem Programm oder mit welcher AI oder KI ich das gemacht habe. Ja, dürft gespannt sein. Auch wenn von euch einer mal Interesse hat, dichten kann und möchte das vertont haben, kann mich ruhig ansprechen. Ich kann das für den machen, ist nicht so schlimm. Aber man muss sich beeilen, denke ich, weil irgendwann wird es kosten. Mit sowas beschäftige ich mich halt auch noch so zwischendurch. Januar war das letzte Mal, wo ich gepostet habe hier und ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich in der Woche gar nicht dazu komme. Es ist bei uns zurzeit die Hölle los. 5G muss gebaut werden. die ganzen FTTH, also jetzt Glasfasern bis in die Wohnung. Das ist nicht nur Sachen, die ihr draußen seht, wenn die Straßen aufgerissen wird und in jedes Haus ein neues Kabel reingelegt wird. Das ist auch im Hintergrund viel Technik, wo ich mit beschäftigt bin. Also in den Vermittlungsstellen wird ja Technik gebaut, damit das Ganze verbunden wird und weitergeleitet wird zwischen den Vermittlungsstellen. Also jede Ortschaft, jede größere Ortschaft hat eine Vermittlungsstelle und die müssen ja auch untereinander verbunden sein. Also dieses ganze Netzsystem und alles jetzt mit Glasfaser. Nebenbei laufen Abbauarbeiten der alten Technik bei uns, was wir aber selber nicht machen, nur auch bestimmte Zuarbeiten machen müssen. Ja, und dann hat unwahrscheinlich zugenommen, dass Firmen mit Datenleitungen, sehr hochwertigen Datenleitungen verbunden werden wollen. Und da liegt auch unser Aufgabenbereich, weil alles andere, was jetzt so in die Häuser gemacht wird, wird von Fremdfirmen gemacht. Das schaffen wir gar nicht mehr mit unseren Arbeitskräften. Aber so Firmen schließen wir noch an, also Patchfelder einbauen in den Firmen, draußen die Zuleitung bauen, Glasfaserabschluss im Firmengelände bauen. Das ist alles mit viel Arbeit verbunden und jeder Teilnehmer, der mehr ans Netz kommt, bringt uns mehr Geld. Also ich bin zurzeit fast jeden Tag zwischen 9 und 10 Stunden unterwegs und da habe ich abends wirklich keine Lust mehr. Zumal man ja auch noch eine Familie hat. Und dann habe ich ja noch ein paar andere Hobbys. 3D-Drucker ist viel gelaufen. Ich habe wieder ein bisschen Elektronik gebastelt, neues Wissen angeeignet, ja, für die Familie gebastelt und viele andere Sachen. Ja, was war sonst los? Auch an den Wochenenden waren immer kräftig ausgefüllt. Im Januar haben wir angefangen, in der Familie 2 Veranstaltungen vorzubereiten für unseren Gemeindesaal, wo wir ja immer mal was beitragen. Dann haben wir unsere Vereinsfete nachgeholt, also so einen Tag, wo wir zusammen gewandert sind und noch in einem Restaurant eingekehrt sind. Dann war ich ein einziges Mal Skifahren im Januar. Mehr war auch nicht drinne. Zumal ich sagen muss, also dieser Winter war eines der extremsten, die ich je erlebt habe. Ich bin ja nur viel im Außenbereich unterwegs, schon viele Jahre. Aber so viel Wasser wie dieses Jahr oder über den ganzen Winter, die ganzen Wintermonate hinweg, habe ich noch nicht erlebt. Und auch heute geht es wieder weiter. Es war jetzt letztens ein bisschen warm am Wochenende und jetzt regnet das hier wieder und da kommen wieder Schauer runter. Also habe ich so noch nicht erlebt in der Vergangenheit. Und das macht einen auch so ein bisschen kaputt, wenn man jeden Tag da draußen im Regen steht und nass wird und abends dann nach Hause kommt, ist man froh, wenn man mal eine Weile im Trocken sitzt. Ja, dann haben wir selbst die Veranstaltung gemacht im Januar und zwar ungefähr 2 Stunden über Orientierungslauf erzählt. Also wir haben da wirklich mit Bild- und Videomaterial versucht mal, dem Nicht-Orientierungsläufer, der sowas nicht kennt und noch nie erlebt hat, eine Einführung zu geben. Alle Aspekte, Kartenarbeit, Kinderarbeit, Aufnahme von Karten, Veranstaltung, Ablauf, Kartenerläuterungen und so weiter. Und da sind wir doch auf über 2 Stunden gekommen, haben dann auch groß die Werbetrommel gerührt, um viele anzulocken, weil Sport ist ja auch in unserem Ortschaft nicht so jeden mehr sein Pläsierchen. Also die Älteren kommen da nicht mehr so, obwohl doch noch einige Ältere da waren, wegen der Gemeinschaft. Wir hatten aber zum Beispiel in der Zeitung einen Artikel aufgegeben, eine Annonce, extra für die Veranstaltung, allerdings schon eine Woche vorher, nicht nochmal nachgefragt und die haben uns vergessen. Und das war natürlich dann sehr, sehr schade. Aber 40 Leute waren trotzdem da. Auch wer mal Lust hat, den Podcast hier in der Nähe hört und möchte mal eine Veranstaltung haben, möchte das mal vorgeführt haben. Wir haben jetzt alles zusammen mit Bilder und Video schön gespeichert. Ist das durchaus möglich, mal in einem anderen Ortschaft oder zu einer anderen Veranstaltung zu zeigen, was der Orientierungslauf ist. Dann waren wir auch mal ein bisschen kulturell unterwegs. In Sulgar waren die 12 Tenöre. Kann ich nur empfehlen, sehr lustig. Wenn ich mir auch ein bisschen was anderes davon versprochen hatte. Dann kommt immer mal vor, dass man auch mal die Videos und Bilder des letzten Jahres bearbeiten und verarbeiten muss. Und gerade im Videobereich habe ich noch sehr großen Nachholbedarf. Ich habe selbst noch eine deutsche Meisterschaft, 3 Videos auf Lager liegen von vor 2 Jahren, die ich unbedingt noch hochladen will, was ich auch dem Veranstalter versprochen habe. Der letzte 24-Stunden-Duelllauf muss noch bearbeitet werden. Den werde ich wahrscheinlich noch kurz vorm diesjährigen 24-Stunden-Duell dieses Video nochmal raushauen. Und dann habe ich auch noch eine Demo vom letzten Jahr, also einen Demonstrationslauf der Kader von Deutschland gefilmt, was wir mit mehreren Kameras gefilmt haben. Da ist auch noch nichts passiert. Das habe ich jetzt erstmal geschnitten und wird auch in Kürze nochmal veröffentlicht. Ja, und dann habe ich auch innerhalb der Familie noch sehr, sehr große Lücken, wo ich unbedingt nachholen muss. Aber das Videoschneiden nimmt halt wirklich sehr, sehr viel Zeit. Und ich hoffe, dass ich da doch nach und nach mal hinterherkomme. Dann habe ich für ein Event trainiert, bin aber auch leider nur einmal dazu gekommen, habe eine 34 Kilometer Wanderung im Februar gemacht. Ja, und im März ging es eigentlich schon wieder weiter mit dem ersten Orientierungslauf und auch gleich mit Wohnwagen los in Richtung Kühlsheim, Wertheim. Ich glaube, das ist dieser große Outlet in der Nähe Wertheim am Main. Und zwar da, wo die Tauber in den Main mündet, war das. Ne? Da war der erste große Orientierungslaufveranstaltung. 3 Tage lang mit Nacht-OL, Sprint-OL, normalen OL im Wald und dann nochmal ein Staffel-OL. Und von 3 dieser Orientierungsläufe habe ich Videoaufnahmen gemacht, weil es wurde angekündigt, dass Wertheim doch eine sehr schöne alte Stadt ist und es sich lohnt, auch mal so dahin zu kommen. Ja, direkt habe ich mich halt wieder angemeldet und habe während meines Laufes gefilmt. War natürlich in meiner Altersklasse wieder der Letzte. Aber so ist das halt. Diese Videos, 3 Stück, mussten verarbeitet werden. Da habe ich mich dann doch mal abends hingesetzt. Das war nicht so ohne. Ja, dann war im März noch der 2. Heimatabend in unserem Saal. Da ging es um eine Feier, eine Dorffeier, ein Dorfjubiläum, was zu DDR-Zeiten stattfand. Und das Wichtige an diesem Jubiläum war, dass das DDR-Fernsehen zu Gast war. Und wie das alles sich zugetragen hat, dass das DDR-Fernsehen kam und durch welche Beziehungen und alles das ging, das haben wir dort aufgearbeitet und dem Dorf nochmal vorgetragen mit einigen Bildern und so weiter. War recht schön, kam gut an. Dann hatten wir auch noch wieder auf den Inselsbergen Familientreffen, eine Feier. Das kommt ja auch dazwischen. Dann kam auch schon Ostern. Das war ja auch nicht mehr weit dieses Jahr und da waren wir ein zweites Mal unterwegs auf einen tollen Campingplatz, den ich in meiner nächsten Folge auch erzählen werde. Ich weiß, diese Folge sollte eigentlich um Camping gehen. Sie ist aufgenommen. Ich habe aber noch ein paar Ergänzungen. Jetzt zum Beispiel dieser Campingplatz zu Ostern will ich noch mit reinbringen. Der wird auf jeden Fall jetzt als nächstes kommen. Ich gebe mir Mühe. Ja, eigentlich der heutige Podcast, ich wollte ihn unter das Thema stellen, von der Hecke in die Ecke, in die Podcast-Ecke. Ja, ich fange jetzt eigentlich an mit dem Thema. Weil alles noch so schön frisch ist, weil alles noch in meinem Kopf ist, möchte ich heute ein bisschen über mein Event, für was ich trainiert habe im Winter, und zwar Adventure Walk Thüringen erzählen, wo ich nach langem teilgenommen habe. Also das ist eine Wanderung, eine Wanderveranstaltung über 30 oder 52 Kilometer. Mit kurzen Sachen habe ich mich noch nie befasst. Ich bin natürlich die 52 Kilometer gewandert und deswegen der Titel von der Hecke in die Ecke. Adventure Walk. Wer mir im Telegram verfolgt, hat bestimmt ein bisschen mitgekriegt. Ich habe auch was auf Instagram gepostet. Nehmt es mir nicht übel, ich komme nicht immer mit diesen Sachen zurecht. Ich glaube, ein Video wurde quer gesendet. Ich habe es versucht, noch irgendwo zu drehen, eine Einstellung zu finden. Ist mir dann auch egal gewesen. Ja, ich habe im Januar, glaube ich, das gelesen in der Zeitung und bin auf deren Seite gegangen. Adventure Walk, das ist ein Event, was es in verschiedenen Gebieten gibt von Deutschland. Es gibt ein weiteres in der Sächsischen Schweiz. Da gibt es auch eine 25 Kilometer und eine 50 Kilometer Wanderung. Also das ist dann schon unter dem Sportwandern. Also das ist dann schon reine Sportwandern, was dort veranstaltet wird. Ich muss sagen, ich war zu DDR-Zeiten so kurz vor der Wiedervereinigung, habe ich mich schon mal auf dem Pfad der Extremwanderer begeben. Und dort habe ich zwei Wanderungen gemacht. Einmal über 100 Kilometer. Und zwar auch in der Sächsischen Schweiz. Da ging es von Heidenau, glaube ich, dem Ortsteil von Dresden, hinten raus. Einmal die Elbe bis hinter, Schmilka über die Elbe drüber. Und zurück war, glaube ich, bis zum Blauen Wunder. Also dieser Brücke. Das habe ich ganz gut geschafft. Weiß auch nicht mehr die Zeit, müsste ich kramen, ob ich noch irgendwelche Sachen finde. Habe ich damals mit meinem Vater gemacht. Und dann habe ich ein Jahr später eine zweite Wanderung gemacht. Also das war so eine Serie über 130 Kilometer. Und zwar von Liberec ans Blaue Wunder in Dresden. Auch wieder durch die Sächsische Schweiz. Aber da ging es halt auch noch ein bisschen durch die Böhmische Schweiz. War auch sehr schön. Ich weiß nur noch, dass ich 33 Stunden gebraucht habe. Und bin da auch ein bisschen an meine Grenzen gekommen, also so eine Art Hungerast. Also ich habe dann mal nachts kurz vorm Ziel auf einer Mauer in irgendeinem Dorf gesessen und habe mir da ein Marmeladenglas, also mit Marmelade pur reingedrückt, um dann noch ins Ziel zu kommen. Gut, ich war noch ziemlich jung und das habe ich damals alles gemacht. Mir macht das sehr viel Spaß, also diese nicht das schnell vorwärts kommen und auch nicht so schnell wie möglich in der Zeit, sondern dieser Ausdauereffekt. Zu testen, wie lang kann ein Mensch eine bestimmte Sache ausführen. Ausdauer, das ist Kopfsache. Man muss sich auch vorstellen, das war ja vor über 30 Jahren. Also klamottenmäßig, ausrüstungsmäßig war man noch lange nicht so weit wie heute. Es gab nicht so gutes Schuhwerk. Und dann die Navigation, ne? Also GPS oder sowas, Handy, alles nicht vorhanden. Und wir hatten dann wirklich einen Stoß A4-Blätter, wo dann eine genaue Wegebeschreibung drauf war. Und so sind wir durch die Gegend marschiert. Also wenn wir im Dorf waren, war dann immer angegeben, in der Straße links, rechts, dann Wiese so und so viel Kilometer. Und bei der zweiten Wanderung haben wir uns dann auch mal kräftig verlaufen, so dass ich denke heute, dass das ein bisschen mehr wie 130 Kilometer waren. Also ich denke so zwischen 140 und 150 sind da letztendlich rausgekommen. Also das war damals alles nicht so einfach. Es gibt da ja weitaus schlimmere Veranstaltungen wie mehrere Tage durch die Wüste und solche Sachen. Da habe ich natürlich keine Lust. Ja, und so kam es, dass ich mal wieder nach vielen Jahren so eine Wanderung teilnehmen wollte. Und es hat mir wieder wie damals unwahrscheinlichen Spaß gemacht. Ich mag das Wandern halt auch mehr als zum Beispiel lange Fahrradtouren oder so. Fahrradtouren stört mich immer. Erstens der Oberkörper, die Arme sind immer sehr in einer Position, was mir so nicht gefällt. Und die andere Seite ist, man hat immer ein technisches Gerät dabei, wo was kaputt gehen kann dabei. Natürlich kann auch an mir was kaputt gehen beim Wandern. Da ist der Einfluss doch größer, dass ich das überstehe, als dass da was kaputt geht. Ja, so bin ich letzten Samstag um 6.30 Uhr im fünften Wall losgewandert. Also da melden sich ja viele Teilnehmer und es sind Zeiten gegeben. Alle halbe Stunde oder Viertelstunde startet eine größere Gruppe. Und das lief auch sehr schön. Und zu Anfang ging es einen Steiger hoch, wer das so ein bisschen kennt. Wie gesagt, die Strecke war 52 Kilometer lang und führte von Erfurt nach Jena mitten durchs Weimarer Land. Und was auch nicht zu verachten ist, es gab 1000 Höhenmeter während dieser ganzen Wanderung. Fragt ihr euch jetzt, Weimarer Land ist doch alles flach. 1000 Höhenmeter, ja, es sind 1000 Höhenmeter geworden. Ich habe die ganze Veranstaltung einmal mit meiner Garmin-Uhr mitgetrackt und auch war diese Veranstaltung in Komoot eingestellt, so dass auch Komoot ich da diese Wanderung ablaufen konnte, was auch ein bisschen zur Sicherheit für die Streckenverlauf galt, so dass ich immer wusste, wo ich bin. Aber die Strecke war auch sonst nochmal manuell markiert und sehr, sehr gut markiert, also eigentlich nur mit regenbogenfarbenen Plastestreifen an den Bäumen und an den Büschen und das hat sehr, sehr gut geklappt. An bestimmten Ecken, wo es scharf um die Ecke ging oder so, waren dann auch Schilder von Adventure Walk. Die Veranstaltung hat mich 64 € gekostet. Da war aber einiges dabei. Also da war Krankenwagen muss ja abgedeckt werden. Es waren 4 Verpflegungsstellen dabei mit Wasser und bestimmten Säften. Essen war dabei, Bananen und was es alles gibt, Kuchen und so weiter. Es war ein Gepäcktransport vom Start zum Ziel integriert. Es war am Start hatte man gleich so ein, naja, so ein Werbepaket gekriegt mit einem Rucksack, mit einem Becher, mit einer Anstecknadel, wo man dann seinen Pass dran machen konnte. Dieser Pass war mit einem NFC versehen, wo der Start protokolliert wurde. Dann nochmal bei einem Verpflegungspunkt und am Ziel natürlich, damit man seine Zeit bekam. Es gibt aber keine Ergebnislisten oder sonst was, also es wird nur die Zeit genommen. Und das ist auch das Schöne, weil Ergebnislisten ist ja schon wieder Wettkampfatmosphäre und wie gesagt, das gefällt mir persönlich auch nicht. Ich hatte meinen Garmin dran, 6.30 Uhr ging es los. Erstmal an Erfurt vorbei, Steiger hoch, hinten runter, wunderschöner Sonnenaufgang. Die Streckenabschnitte nach 12 Kilometer kam dann, glaube ich, der erste Verpflegungspunkt. Ich meine, es gibt ja zwischen Erfurt und Jena war dann das Ziel, gibt es ja eine ziemlich gerade Verbindung per Autobahn. So einfach war es nicht. Man ist dann doch unter der Autobahn durch und dann macht man doch einige Schlängel durch Wald und so weiter. Ich dachte eigentlich auch, dass viel mehr Wanderer mit Stöcken wandern. Ich persönlich bin kein Stockwanderer. Ich mag die Dinger nicht. Also diese Wanderstöcke beide und auch von den Wanderern dort waren recht wenige, die den benutzt haben. Und auch selbst viele hatten sie dabei, aber doch recht wenig in Gebrauch. Ja, es ging vorbei, erst durch schönen Buchenwald, frisches Grün, durch Dörfer viele, wo richtig schöne, kleine, na so schöne Gegebenheiten zu sehen war. Halt dieses typische Weimarer Land. Eine Wanderin ist mir begegnet mit Barfußschuhen. Wie das geht, ob das wirklich packt, ist für mich doch noch zweifelhaft. Ich denke schon, dass er noch mal ein paar andere Schuhe im Gepäck hatte. Dann dachte ich auch viele, naja, mit Kopfhörern und so weiter. Nein. Also ich habe maximal 2 Leute gesehen, die während des Wanderns Kopfhörer auf hatten und haben da gehorcht. Es gab auch mal einen, der hatte nachmittags dann sein Handy vorne und hat die Bundesliga mitgehört. Aber ansonsten nichts, also die Wanderer sind da so und ich hatte auch meine Kopfhörer dabei, wollte Podcast hören, aber auch schon bei der Probewanderung über 34 Kilometer, was ich hier von zu Hause mal weg bin und zurück, ich will nicht hören. Mich regt nichts an irgendwie, das ist halt beim Wandern, du bist in der Natur, in der Welt und ich möchte da nicht durch irgendwas anderes abgelenkt werden. Es gehen einem auch so genug Gedanken durch den Kopf. Nochmal dazu, zur ganzen Technik. Ich hatte einen Rucksack mir gepackt mit einigen Sachen, natürlich viel zu viel. Ich hatte mir auch Essen komplett mitgenommen, dass ich da hätte durchkommen können, brauchte ich nicht. Die Verpflegungsstellen waren so gut und in solchen Abständen, wo ich das nicht brauchte, auch unterwegs ist es nicht möglich. Also ich konnte mich da nicht irgendwo hinstellen und dann mal 10 Minuten mich hinsetzen nochmal und essen an den Verpflegungspunkten, das hat voll ausgereicht. Obwohl ich den ersten Fass durchgelaufen bin, ein bisschen Wasser aufgefüllt und 2-3 Stücken Kuchen mal genommen. Ja, es ging dann vorbei weiter und in Richtung Bad Berka war dann so die nächste größere Stadt. Es ging es auch mitten durch und da habe ich doch schon so ein bisschen meinen ersten Tiefpunkt erreicht. Das ist ja auch immer so ein bisschen. Aber da habe ich dann angefangen, doch was Süßes mehr zu mir zu nehmen. So Gummitierchen hatte ich dabei. Da ging es dann wieder, denn kurz nach Bad Berka ging es dann zum Paulinenturm hoch und das war die höchste Erhebung während des Laufs und der größte Höhenunterschied und zwar ging es da innerhalb von ein paar Minuten 200 Höhenmeter hoch. Also das war schon ein ganz schöner Anstieg und ist auch in Komoot mit Rot gekennzeichnet, der Anstieg, also das ist schon nicht ohne gewesen. Ja, oben angekommen wurde es dann richtig langweilig. Dann kamen solche Waldwege, 3-4 Kilometer lang, nur geradeaus. So eine graue Schotterstraße und Kerzen geradeaus. Man hat vorne schon wieder gesehen, wo man hin musste. Und da ging es dann so richtig der Tiefpunkt. Also das Gute war, dass dann so nach 3-4 Kilometer der Mittagsverpflegungspunkt kam und der war sehr gut bestückt mit allem drum und dran. Da waren dann auch noch mal mehrere Toiletten aufgebaut und da habe ich mir dann auch mal eine halbe Stunde Zeit genommen. Ja, und danach ging es mir auch richtig gut wieder und ging es dann wieder ziemlich bergab. Und dann wurde aber auch die Strecke offener. Die Sonne schien ganz schön. Und es ging viel auf Feldwegen lang. Also ich bin da durch zig Rapsfelder und alles. Es ist ja immer das Schöne, wenn man dann so wandert und guckt mal zurück und sieht dann einen Punkt, wo man war. Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, dass man das in der kurzen Zeit dann schon wieder gelaufen ist. Also das ist schon immer ein schönes Erlebnis. Ja, nach der Verpflegung und Richtung Magdala ging es dann auf diesen Feldwegen. Muss ich sagen, was für eine Geschwindigkeit bin ich gelaufen? Also zu Anfang so bis zu den zweiten Verpflegungspunkt schaffte ich dann so auf der Geraden 6 km/h, bergab 7 und bergauf dann halt 5 km/h. Natürlich nicht diesen steilen Anstieg, das hat ein bisschen länger gedauert, aber das waren so meine Durchschnittsgeschwindigkeiten. Der hat sich dann so dem Ende zu, also bei der dritten, vierten Verpflegungsstelle in Magdala, da gab es dann nochmal eine Kartoffelsuppe, die sehr gut angenommen wurde. Fand ich auch richtig, kein Fleisch drin und nur Kartoffeln, schön flüssig. Danach ungefähr bin ich nur noch mit 5 km/h, 5,4 km/h und so weiter weitergekommen. Also da merkt man dann schon, dass man da einige Kilometer in den Beinen hatten. Dort waren es dann um die 40 Kilometer und ich hatte dann noch 12 vor mir. Und danach ging es nochmal einen Anstieg nach oben. Der war aber dann nicht mehr so extrem, so dass ich dann langsam in Richtung Jena kam, aber auch zuvor nochmal 2-3 Kilometer eine Gerade und die war so elend quälend, so ganz langsam bergauf. Also es ist nicht gerade gewesen, so, aber nur ein ganz leichter Anstieg, aber man merkt es halt. Ne? Und da geht einem halt viel durch den Kopf, aber irgendwie bin ich dann doch nach Vollradisroda gekommen und dann ging es so allmählich Richtung Jena mehr, also auch der Bewuchs, die Natur wurden mehr in Richtung Jena, so viele Sachen mit Dornen und so weiter ist ja dort typisch. Auch die Straßen wurden etwas schlechter, gerade dann, wo es dann oben von den Kernbergen nach Jena runterging, kam doch ganz schön viel Schotter und Steine und auch größere Steine im Weg. Und ich hatte mir doch 1-2 Blasen unter den Sohlen gelaufen, da meine Schuhe nicht richtig durchgehalten haben. Da muss ich auch nochmal groß einsteigen, was ändern, so dass ich die inneren Einlegesohlen durchgedrückt haben und ich hatte dann, bin dann mehr auf diesem Wabenmuster, was dann unten drunter war, gelaufen. Also es war nicht ideal. Und nur wandern kann ja jeder. Ich wollte mir halt den Schwierigkeitsgrad nicht versauen. Natürlich hatte ich keine Profischuhe. Ich habe mich dann abend danach noch hingesetzt, ein bisschen nachgeschaut, was es da eigentlich heutzutage alles so gibt, was man nehmen sollte. Also der normale Wanderschuh ist nicht nur mehr alleinige Favorit solcher Wanderungen. Also man kann da auch auf Trailschuhe mit entsprechendem Profil oder auf Multischuhe oder wie die sich nennen, also die für viele Sachen genommen werden, in Anspruch nehmen. Jeder hat da seine Vorlieben. Da werde ich mich mal eintesten noch ein bisschen. Denn ich habe vor, irgendwas weiterzumachen. Also die Sächsische Schweiz werde ich auf jeden Fall machen. Ob ich da gleich 50 Kilometer mache, glaube ich nicht. Werde ich erstmal die 25 machen. Aber es gibt auch andere sehr schöne Wanderungen. Nicht nur von diesem Event. Die Gruppe hieß, glaube ich, Lauf-Event, die das veranstaltet. Nicht nur die Gruppe macht Wanderveranstaltungen. Da gibt es viele andere Veranstalter. Es gibt zum Beispiel eine Reihe rund um Städte, rund um München, rund um Hamburg, rund um Köln. Ich glaube auch rund um Dresden, rund um Erfurt. Und das sind dann meistens so Wanderungen 50 und 100 Kilometer. Auch denke ich, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob ich da richtig bin. 100 Kilometer sind die Mega-Wanderung. 50, so 40 bis 50 Kilometer wären so als Marathon-Wanderung und Ultra-Walk ist dann alles, was so über 100 Kilometer ist. Ob ich die 100 wirklich mal schaffe, weiß ich nicht. Mein Ziel ist es nochmal, eine 100 Kilometer Wanderung zu machen. Ob ich das jetzt während der Arbeit schaffe oder später mal als Rentner, weiß ich auch noch nicht. Aber ich lasse das auf mich zukommen. Ich bin da jetzt auch nicht so wild, dass ich da jede Veranstaltung gucken muss. Ich schaue dann auch nach Wanderungen, die mir auch fürs Auge was bieten. Und da muss ich sagen, hat mir diese Wanderung mehr geboten, als ich im Vornherein gedacht habe. Also es war wirklich wunderschön. Man läuft da so Obstbaumplantagen lang an Streuobstwiesen vorbei. War natürlich das Wochenende toll. Alles blühte, ganz neu, ganz frisch. Auch Straßen dann im Weimarer Land, links und rechts Felder, noch schöne Obstbäume dazwischen oder mal Wege, wo zweimannshoch nur Büsche links und rechts, Dornbüsche ist, das was wie so ein Labyrinth-Eindruck hat. Also ist wirklich schön. Viel Buchenwälder, viel Laubwälder dort in der Gegend, weniger Nadelwälder. Auch dann, wenn man Jena runterkommt, wunderschöne Aussichten. Auch so unterwegs schöne Aussichten. Also hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Kann das jedem mal empfehlen. Zum Schluss in Jena angekommen, froh und glücklich. Meine Frau hat mich abgeholt. Auto gefahren bin ich den Abend nicht mehr nach Hause. Nächsten Tag war auch noch Noel in Weimar. Habe ich natürlich auch nicht besucht. Ist meine Frau allein hingefahren. Aber dort gab es nochmal kostenlos alkoholfreies Bier. Man konnte duschen und es war am Schleichersee. Und mir hat es gut gefallen. Man hat nochmal eine Holzmedaille gekriegt und eine Urkunde konnte man ausdrucken lassen. Ja, war ein geiles Ding. Werde ich mal wiederholen. Werde euch dann wahrscheinlich früher mal informieren dazu. Auch was so nicht stattgefunden hat, waren längere Gespräche unterwegs. Natürlich gab es Grüppchen, die zusammengelaufen sind oder gewandert sind. Oder viele Pärchen, jüngere Pärchen, so zwischen 30 und 40. Waren ziemlich vorrangig, die haben sich natürlich viel unterhalten. Ich weiß nicht, ob mich Unterhaltung zu sehr ablenken würde, ob ich da nicht zu langsam werden würde. Aber andere hatten da auch wirklich einen ganz schönen Schritt drauf, haben mich natürlich auch überholt. Auch ich habe viele überholt, das pendelt sich dann halt so ein. Irgendwo auf der Strecke, muss ich noch schauen, kam dann auch von Weimar die 30 Kilometer Strecke dazu. Das war am selben Tag und weil die so gut besucht war, hat man am Sonntag nochmal eine Veranstaltung nur von Weimar nach Jena gemacht, auch wieder über 30 Kilometer. Ja, und so war es dann am Ende ziemlich voll, die Strecke. Insgesamt gab es 2800 Teilnehmer an beiden Tagen. Ja, hat mir viel Spaß gemacht, es war schönes Wetter, das hat natürlich zum Gelingen beigetragen. Im letzten Jahr soll es mächtig geregnet haben, dann ist es natürlich nicht so schön, aber das weiß man vorher, kann man sich darauf vorbereiten. Und wie gesagt, zum Schluss noch mal ein paar Statistiken von mir, wen das interessiert. Dank von Garmin hat man da ja eine wunderbare Auswertung. Ich habe auch an den Verpflegungspunkten immer versucht, das kurz anzuhalten. Und dann, wenn man weitergeht, einmal habe ich es 10 Minuten später erst angemacht, weil ich es vergessen hatte. Bei einem Punkt habe ich es nicht ausgemacht, da habe ich erst eine Viertelstunde gesessen und habe es erst dann ausgemacht, aber das braucht man eigentlich gar nicht, weil Garmin das mitbekommt, wann man in Bewegung ist und wann man nicht in Bewegung ist und das schneidet es eigentlich ganz gut raus. Ich weiß nicht, wer weiß, was Peace ist in der Statistik, also ich bin im Durchschnitt in Bewegung 11,08 Minuten pro Kilometer ist das, glaube ich, 11,08 Minuten pro Kilometer habe ich gebraucht. Beste Pace war 8,38. Die Durchschnittsgeschwindigkeit insgesamt war 4,9 km/h, in Bewegung 5,4 km/h. Die maximale Geschwindigkeit war 7 km/h. Zeit in Bewegung habe ich 9 Stunden 27 gebraucht. Und ja, die gestrichene Zeit hat er mir auf 10 Stunden 52 Minuten. Ich habe insgesamt 11 Stunden 3 Minuten gebraucht, aber ich muss sagen, kurz vorm Ziel war der Akku meiner Garmin leer. Das muss ich das nächste Mal auch beachten, dass ich da die Powerbank mitnehme, um den nochmal aufzuladen. Ich hatte das richtige Kabel nicht dabei, eine Powerbank hatte ich dabei, wo ich das Handy aufgeladen habe. Eine Trittfrequenz von 111 Schritten pro Minute, denke ich, ist das, SPM. Maximale Trittfrequenz war 170. Insgesamt Anstieg war 1219, Abstieg 1153 Meter. Die minimale Höhe waren 222 Meter, die maximale Höhe 503 Meter hoch. Kalorien in aktiven Kalorien habe ich 2225 verbraucht. Dann gab es noch mal ein paar 800 Kalorien in Ruhe und die Gesamtkalorien 3000 habe ich dann so ungefähr. Was ihr nicht von mir bekommen werdet, ist eine Statistik über meinen Blutdruck, über irgendwelche Herzfrequenzen oder sonst was. Ich bin sehr, sehr stark gegen diese ganze HILT-Geschichte, so nennt man das, glaube ich, mit diesen Uhren. Ich habe das alles ausgeschalten, also ich messe keine Herzfrequenz und ich habe ja auch eine Galaxy Watch noch von Samsung. Auch da kann man sehr, sehr viel mitmachen und was weiß ich, im Blut wird da mit durchleuchtet und was noch alles. Ich bin der Meinung, wenn ich so andere beobachte, dass das doch einen sehr, sehr großen zusätzlichen Stress für viele Menschen ausübt, denn sie sind immer gewillt, genauso wie man, wie viele, jede Woche ihr Training machen müssen und das muss eingehalten werden und dann, wie bin ich drauf und dann noch mit diesem ganzen Gesundheitskram. Und dann stimmt mal vielleicht doch nicht so die Werte, wie man sich das denkt und dann wird man wieder aufgeregt. Ich weiß auch, dass angeblich schon Leben gerettet wurden durch diese Uhren und Herzschlagmessung und so weiter. Ist alles richtig, aber trotzdem, ich tue mir diese Sache nicht an und ich bin da sehr strikt und stark dagegen. Nur mal kurz hier, um meine Meinung zu diesem Thema kundzutun. Ja, das nochmal zu den Statistiken. Natürlich hatte ich eingestellt, dass der Garmin Runden macht und die auf 1 Kilometer gestellt, sodass ich jetzt 52 Einzelzeiten, also für jeden Kilometer nochmal extra habe, die Distanz und Zeit pro Kilometer. Und dann gibt es ja Programme, Diagramme und andere Sachen, was man da noch auswerten kann. Ist wunderschön. In Komoot kann man dann natürlich noch Bilder einfügen, kann die teilen. Das ist mir aber alles zu viel Geschnacksel drumherum. Das kostet mich zu viel Zeit für andere Sachen. Da nehme ich lieber noch einen Podcast für euch auf. So viel zum 52 Kilometer Wanderung, dem Adventure Walk. Es ist schon wieder ungefähr eine halbe Stunde rum. Und ich komme noch zu einem anderen Thema, weil das auch noch frisch im Kopf ist. Und zwar Ostern. Ostern hatte ich geschaut, wollte ich unbedingt weg. Wir hatten kein Familientreffen oder sonstige Veranstaltung und nichts ist schöner, wie mit dem Camper loszuziehen. Und ja, ich wollte schon immer mal in ein bestimmtes Gebiet in Deutschland. Das war auch schon geplant, richtig, und zwar die Mittelelbe. Ich wollte schon immer mal an die Elbe, wollte sehen, wie es da ist. Ich weiß, dass das flach ist, aber trotzdem eine schöne Landschaft sein soll. Und wie es sich wieder ergab, kam von ARD, Axel Bluthaupt, die Sendung Sagenhaft von der Mittelelbe. Die habe ich mir natürlich reingezogen in der Mediathek und habe mir die angeschaut und war dann bestätigt, dass wir Ostern dorthin fahren. Es hatte auch noch einen anderen Grund. Ich hatte über die Feiertage war ich ja mit meiner Frau am Thüringer Meer, also an den Talsperren der Saale im Ostthüringen. Und wenn man dann nach Hause kommt, fragt man sich doch die Saale, wo fließt die eigentlich überall lang? Und da ich ja so ein bisschen oder da meine Leidenschaft schon immer Karten waren und so weiter, habe ich mir Google Earth genommen und habe mal den genauen Verlauf der Saale verfolgt. Mit Landschaften und durch welche Städte. Und das war doch wieder höchst interessant. Es gibt übrigens noch eine Saale. Also es ist nicht die einzige Saale in Deutschland. Eine fließt dann noch Richtung Bayern. Ja, und das ist die fränkische Saale. Zum Beispiel Bad Neustadt hier nicht weit bei in der Richtung Ecke von Coburg. Und dann gibt es auch noch eine sächsische Saale und die kommt auch aus Bayern. Diese fließt unter anderem durch Hof und wird dann zur normalen Saale in der Nähe vom Thüringer Meer. Ja, aber unsere Saale ist eigentlich der Fluss für Thüringen. Er fließt sehr weit durch Thüringen, geht dann Richtung Sachsen-Anhalt. Größere Städte sind Naumburg, Saalfeld und einige andere. Und das war recht interessant. Da sitze ich auch mal 1-2 Stunden und schaue mir diesen Weg an. Und man schweift dann ja auch immer ab, was es da gibt. Und kommt dann plötzlich an die Mündung. Ja, wo mündet denn die Saale eigentlich? Ja, die Saale mündet bei Barby in die Elbe. Da dachte ich, naja, von so 2 großen Flüssen, das möchtest du dir da doch mal angucken. Und da entstand schon so ein bisschen die Idee, mal endlich an die Mittelelbe zu fahren. Und auch in Bluthaupts Sendung Sagenhaft Mittelelbe war wieder für meine Verhältnisse sehr schön gemacht. Es wurden viele Punkte angegangen, viele touristische Ziele, die man mal sich anschauen konnte. Und da habe ich doch einige Tipps gekriegt, was ich da an diesem Osterwochenende so machen könnte. Aber der einzige Grund war, ich wollte mal irgendwie Ruhe haben, weg von der Arbeit, weg von irgendwelchen Stress. Ich hatte auch keine Lust, jetzt irgendwelche geplanten Wanderungen da durchzuziehen, um Kilometer zu schrubben oder sonst was. Eigentlich nur mal Ruhe, Flachland und ein Fluss. Denn Fluss hat ja so eine Flusslandschaft immer was Eigenes. Und so haben wir uns einen Campingplatz ausgesucht, von dem ich in der nächsten Folge erzählen werde. Viele meiner Zuhörer werden den nicht anfahren. Aber vielleicht gibt es auch Zuhörer, die ihn gerade anfahren werden. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Also unser Zeltplatz lag in der Nähe von Schönebeck. Schönebeck ist die nächstgrößere Stadt von Magdeburg, im Süden von Magdeburg, und wird auch von der Elbe gestriffen sozusagen. Wir sind Donnerstag angereist und der Karfreitag war schon der erste Tag und da haben wir gesagt, das Wetter war nicht so die Welt. Wo ich auch schon immerhin wollte, war Magdeburg. Magdeburg war eines der Bezirksstädte der DDR, also was heute Landeshauptstädte sind, ist sie auch heute noch die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Eigentlich so ein kleines, ich will nicht sagen kleines Städtchen, aber unbekannt, wenig beachtet, mitten in Deutschland liegend. Die Stadt war zu DDR-Zeiten wie auch heute von Schwerindustrie, Schwermaschinenbau, Anlagenbau geprägt, ist auch heute noch. Zu DDR-Zeiten gab es das Schwermaschinenbaukombinat Skett in Magdeburg, was solche Sachen produziert hat wie Schiffsdiesel, Pumpen, Turbinen, alles in dieser Größenordnung. Und davon sind heute noch einige Reste vorhanden. Ich habe sogar nachgeschaut, auch Skett gibt es noch, hat sich über die Jahre gerettet und ist heute noch ein ganz gutes und passables Unternehmen, nicht mehr in der Größe wie damals. Das hat sich ja alles so aufgesplittet, aber ich denke doch, dass es von damals noch einige Spezialisten gab und dadurch doch viele neue Industriezweige in Magdeburg entstanden sind. Das sieht man auch von bestimmten Aussichtsplattformen, von denen ich noch erzähle. Ja, wir sind mitten rein nach Magdeburg, schon rein von Schönebeck gekommen und gar nicht begeistert. Dachten, hier hat sich aber nicht so viel getan nach der Wiedervereinigung. Also die meisten Häuser waren auch in den Jahren gestrichen und so weiter, aber da gab es dann ein Gebiet links, ein altes Brachland der Industrie und das war dann, wie wir später erfahren haben, dieses Skett-Kombinat. Da waren noch viele alte Werkshallen aus Backstein und wie das alles aber halt nicht mehr genutzt, war so langsam dem Verfall gegeben. Naja, aber das änderte sich dann, je näher man der Innenstadt kam und wir haben dann schon fast so 200-300 Meter vom wohlbekannten Magdeburger Dom entfernt geparkt in einer Seitenstraße und sind dann erstmal um den Dom gekreist. Vor dem Dom der Domplatz, ein großer, großer Platz rund um verschiedene Häuser. Im alten Stil, also aus der Vergangenheit, was halt zum Dom passte, aber auch neue Architektur mit Hochhäusern. Jetzt nicht so speziell wie im Frankfurter Main, also das meinte ich nicht. Und an einer Ecke dieses Platzes sah man etwas Rosanes funkeln. Aber dazu später mehr. Wir gingen dann erstmal um den Dom herum. Ich machte nur Fotos diesen Tag, hatte meine Kamera dabei. Die Bilder sind noch nicht aufgearbeitet. Vielleicht setze ich sie auch unbearbeitet ins Netz, dass ihr die anschauen könnt. Wir sind in den Dom auch rein. Also von außen, wenn man von außen steht, es ist nicht so wuchtig und so kathedralmäßig wie in Köln oder anderen großen Häusern dieser Art. Ich war da auch schon, glaube mal vor vielen Jahren zu DDR-Zeiten in Ungarn am Donauknie. Da gibt es, glaube ich, den drittgrößten Dom der Katholiken. Ich glaube, der größte ist der Petersdom in Rom. Dann gibt es einen großen in Brasilien. Und das soll, glaube ich, der drittgrößte sein. War dann schon damals mächtig erhebend. Aber der Dom in Magdeburg hat zwei Türme und die sind nicht ganz so hoch in dem Wolkenhimmel, deswegen kommt er ein bisschen kleiner vor. Es fanden Proben gerade statt zur bevorstehenden Osterfeier, aber die war dann auch zu Ende und wir konnten in den Innenraum dieses Doms und da erschlägt einen dann doch schon diese Wucht, diese Höhe von diesem ganzen Gebäude unten. Ja, war sehr interessant, es durften keine Fotos gemacht werden und das habe ich dann auch unterlassen. Aber ich denke, im Internet wird man da viel finden. Das war schon ganz ansehnlich und hat uns sehr gut gefallen. Ja, wir sind dann raus über den Platz. Ich habe dann viele Fotos gemacht. Und wie ich schon gesagt hatte, an einer Ecke dieses Platzes gegenüber vom Dom glitzerte dann was Rosanes voraus. Das war ein spezielles Haus, und zwar ein 100-Wasser-Haus von Magdeburg und nennt sich die Grüne Zitadelle. War aber komplett in rosa angestrichen. ich habe es nicht richtig verstanden. Später im Internet habe ich mir dann Videos oder Bilder angeguckt aus der Luft und habe es dann verstanden, warum das die grüne Zitadelle ist. Denn wenn man sie von oben sieht, ist sie komplett mit Gras und Bäumen bewachsen. Also das ist so ein 100-Wasser-Haus, so schön, leichte Form, alles geschnörkelt und rund. Der ganze Bau ist rund gehalten mit Innenhof und Durchgängen, wunderschön. Und wenn man es von oben sieht, ist dann alles, die Dächer sind alle bewachsen und das ist wie eine Oase in so einer Stadt. Ja, das Ganze hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dort auch sehr viele schöne Fotos gemacht. Und wir sind dann weiter durch die Stadt, haben dann einen Park gefunden mit viel Kunst. Auch sonst in der Stadt befindet sich viel Kunst, von Bronzefiguren über Steinfiguren und andere Sachen. Die mag ich auch immer sehr gerne fotografieren. In der Nähe war dann gleich ein Kloster, von dem man aus der Mauer auf die Elbe schauen konnte. Und Magdeburg liegt ja direkt an der Elbe. Es gibt dann auch in Magdeburg eine Insel, eine Elbinsel sozusagen, weil einmal ging die alte Elbe rum und dann wurde eine neue geschaffen und dazwischen ist eine Insel, die auch begehbar ist, wo der MDR drauf ist und vieles andere Sachen, Parks zum Erholen. Was mich dann immer begeistert hat, also Magdeburg war sehr gestraft auch vom Krieg. Es war dort fast alles zerstört, das sieht man der Stadt dann auch heute wieder an. Sehr, sehr viel, viel mehr moderne Architektur, Häuser in den Straßen als alte Gebäude. Begeistert hat mich die alte Post, die hinter diesem 100-Wasser-Haus stand. Auch sonst ganz schön zurechtgemacht, aber es ist halt, man hat immer das Gefühl, man ist nur in einer Bürostadt. Ich habe keine Einkaufsstraße gefunden, wie sie in vielen Städten halt ist, wie ich es auch in einer der letzten Folge in Rostock hatte. Wird es geben, aber halt nicht so mittendrin, habe ich das gefunden. Es gibt viele kleine Spezialläden, kleine Restaurants, viele Spezialrestaurants vom Vietnamesen über Spanier, über Mexikaner und so weiter, sodass man rund um Dom ganz gut essen kann. Was mich aber so ein bisschen begeistert hat, wir sind dann noch zu einer alten Hubbrücke, die auf die Insel führt. Heute fährt da kein Zug mehr drüber. Ich denke, das war mal eine Zugbrücke, die hochgemacht werden konnte, damit die Schiffe unten drunter durch konnten. Verrostet heute ziemlich. Und auch dort habe ich ein paar schöne Fotos machen können. Aber alles so dazwischen, in diesem Umkreis, ist eine unwahrscheinlich vielfältige Architektur an Wohnhäusern entstanden. Also das sind Straßen, jedes Haus sieht anders aus, mit Flachbauten, mit Spitzbauten, mit Erkern, mit Balkons, alles in verschiedenen Stilen. War sehr interessant und habe keinen Leerstand gesehen. Also es muss da doch ein paar zahlungskräftige Leute geben, die diese Wohnung bewohnen können. Da habe ich auch ein paar Bilder gemacht. Es gibt dann immer mal Plätze dazwischen mit Architektur und Kunst. Aber für mich ein Besuch hat gereicht. Das war so im Früh. Wir haben dann noch Mittag im Domkönig. Das ist gleich ein Restaurant neben dem Dom. Domkönig Mittag gegessen. Es war Karfreitag, es war nicht voll, also es waren immer noch Plätze frei, es konnten noch Leute kommen. Wir haben dort gut gegessen, schönen Ausblick gehabt und sind dann ins Auto. Und zwar haben wir uns in den Elbauenpark gemacht. Das ist ein großer Erlebnispark mit einem Jahrtausendturm und da wollte meine Frau unbedingt hin. Ja, mit dem Auto sind wir dann aus der Innenstadt raus ins freie Feld. Magdeburg hat drumherum viel Platz, alles schön flach, bis zur Elbe darüber und auch dahinter. Unterwegs viele, viele Wohnsiedlungen gesehen, alle zurechtgemacht, manche neu gebaut, manche alt saniert. Es gibt ein großes Stadion, Magdeburg hat Tradition im Fußball. Und ein großes Handballzentrum ist Magdeburg ebenfalls. Ich glaube, die haben gerade wieder irgendwelche Erfolge erzielt. Und auch die haben eine große Halle dort, die man von Weitem sehen kann. Ja gut, der Elbauenpark, der befindet sich bei der Messe Magdeburg. Ich würde sagen, nördlich von Magdeburg, oder? Nordöstlich von Magdeburg. Und man musste Eintritt bezahlen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel. Es war nicht wenig. Und wir waren schon ein bisschen, skeptisch. Aber den Rest des Tages haben wir dort in dem Park verbracht. Der Park war zu DDR-Zeiten ein Militärgebiet von Russenkaserne und auch Nationalen Volksarmee mit Übungsplatz, ich denke auch Schießplatz und sowas. Wurde dann im Jahre 1999 saniert, komplett umgestaltet zur Bundesgartenschau, die 1999 stattfand. Und seitdem gibt es den Elbauenpark. In diesem Park kann man viel erleben. Es gibt eine große feste Freilichtbühne mit Wasser umgeben. Es gibt den Jahrtausendturm, Blumenlandschaften, Schmetterlingshaus, eine Zipline-Rutsche, ein Kletterpark, ein Express Mobil, also so eine Eisenbahn, die da quer durchfährt. Geteerte Wege, viel Wiese mit verschiedenen Parks, Grill- und Picknickplätzen, also auch viel Kunst in diesen Parks. Es gibt sehr viele Spielplätze, Streichelgehege, Dammwildgehege und einiges mehr. Sehr gut besucht waren die Spielplätze und der Kletterpark und dann gibt es auch einen Rutschenturm, also ein Turmviereck hier, nach jeder Seite geht eine andere Rutsche runter. Da war schon mächtig was los. Das Gute, was wir auch für sehr gut befunden haben, aber auch selbst betroffen waren, es gibt im ganzen Park ein komplettes Hundeverbot. Und das fanden wir ganz gut, denn man kann sie noch so anleihen und sonst was und mit Tüten aufheben und so weiter. So ein Park hat eine andere Atmosphäre, wenn die Vierbeiner nicht vorhanden sind. Auch dieses ständige Begegnen von mehreren Vierbeinern und dieses Gebelle. Und da der Park hauptsächlich für Kinder gemacht wurde, denke ich, ist das eine ganz gute Lösung. Sommerrodelbahn gab es auch noch. Ja, wir sind dann ein bisschen durchgelaufen und sind stracks zum Jahrtausendturm. Der Jahrtausendturm ist 60 Meter hoch, sieht aus wie ein Tipi und außenrum geht nicht eine Treppe, also um das Tipi drumherum geht ein Gehweg in Form von solchen Gitterstegen bis fast 60 Meter hoch. Kann man also außen drumherum laufen. Je höher man kommt, je schönere Aussicht hat man natürlich. Es sind zwischendurch immer Türen angebracht, wo man rein kann in das Tipi und da war viel zu erleben. gerade für Kinder, ein riesiges Eventgebäude innen und alles im Zeichen der Physik. Also es war dort viele Ausstellungen und leiblich zu erleben, hauptsächlich für Kinder. Das ging ja, fängt an, wer die Geschichte kennt, da gab es in Magdeburg auf dem Domplatz oder was einen Wissenschaftler, Herr Gericke, glaube ich, hieß er, der den Luftdruck nachweisen wollte oder auch gemacht hat. Zwei große Kugeln, zwei große Kugelhälften, hat diese Hälften luftleer gepumpt, zusammengemacht, verschlossen und hat dann an jede Seite der Kugel Pferdefuhrwerke dran und die haben es nicht geschafft, diese Kugel wieder auseinanderzuziehen. Also der hat durch diesen Luftentzug innen hat er Außenluftdruck so diese Kugeln zusammengehalten, dass selbst die Pferde die nicht mehr auseinander bekommen haben. Aber es gab noch mehr. Es gab auch Illusionen, zum Beispiel so ein Zimmer. War man auf der einen Seite war man wie ein Zwerg so klein, auf der anderen Seite in diesem Zimmer war man groß wie ein Riese. Und da war auch eine Vorrichtung, wo man durchgucken konnte, wo das sehr gut zu sehen war. Also so eine optische Täuschung. In der Mitte dieser Pyramide hing ein ganz, ganz langer Pendel und eine schwere Kugel dran mit einer Spitze unter an der Kugel und die schwang. Ununterbrochen schwang die und hatte auch immer einen kleinen Versatz. Und dann waren dort so viele Stifte im Kreis gestellt und nach mit der Zeit wurde immer mal ein Stift umgeschmissen. Aber da war kein Motor oder was, das ging halt so. Es gab in einem Stockwerk, also das Tipi war innen auch in mehrere Stockwerke aufgeteilt, viel über Ärzte aus der Grundwissenschaft, also wie es damals mit der Hygiene losging, viele Frauen, Kindersterblichkeit, weil die Ärzte von Leichenzerzierung ohne Hände zu waschen, ohne was zu machen, dann in die Frauenklinik sind und haben dort an den Babys rumgemacht und das hat dann einer rausgefunden. Viele, viele Themen, Luftdruck, man kann da zum Beispiel eine Luftpumpe, also wie so eine Feuerwehrwasserpumpe, so ähnlich betätigen und daneben war halt ein Gestell, wo man sich draufstellen konnte, jemand, und der wurde dann in die Höhe gezogen, man konnte die Luft wieder ablassen und so war für viele Sachen, man konnte testen, wie gut man noch hört anhand so einem Gerät, wo dann Frequenzen ausgegeben wurde, wo man davor stand. Es gab ein Gerät, wo man seine Augenwinkel ablesen konnte, wie weit man mit den Augen nach außen sehen konnte, indem man in einer bestimmten Stellung dann so Stäbe setzen musste an so einer Vorrichtung, aber alles aus früherer Zeit schon und vieles, vieles mehr. Anfang des Fernglases und all diese Sachen konnte man entdecken, konnte man anfassen. Und ganz unten dann in der Ebene waren dann viele Sachen. Man konnte stempeln oder selbst drucken. Also es war alles da. Ja, wo wir den durch hatten, sind wir dann nochmal kurz über den ganzen Park geschlendert. Waren nochmal beim Kletterpark, haben die anderen Sachen angeschaut. Überall waren auch gastronomische Einrichtungen von kleinen Restaurants mit Außensitzmöglichkeiten. War alles vorhanden und ja, waren hauptsächlich Familie mit Kindern da. Auch alles schön im ganzen Park für Rollstuhlfahrer geeignet. Über die Straße ging dann eine größere Brücke. Und das hat uns schon gefallen. Also da kann man schon mal einen Tag verbringen. Für die Kinder ist das doch sehr ansprechend. Ja, danach sind wir wieder zurück zum Campingplatz gefahren. Und der erste Tag war rum in Magdeburg. Ja, am zweiten Tag war dann das Wetter etwas besser. War zwar oben ein bisschen drüber, aber es kam doch schon ein bisschen Sonne durch. Und da hatten wir uns in der Nähe eine Ortschaft ausgesucht, und zwar Ranis. Und dort wollten wir einfach mal an die Elben, über die Elbauen und Elbwiesen Spaziergang machen. Was heißt Spaziergang? Ja, größeren Spaziergang. Das wurden dann so 6 Kilometer. Und das Dorf liegt ein bisschen zurückgesetzt und sind dann Kilometer über eine Wiese, wo wir dann an der Elbe waren. Für den Sommer wunderschön, weißer Sandstrand, da gibt es dann immer, wenn man so Bilder schaut von oben, die Gegend ist wirklich fast nur von oben richtig schön sichtbar, wie schön das alles ist. Da waren dann immer wie so kleine, wie soll ich sagen, so kleine Einmuldungen in der Elbe und da setzte sich dann immer so der weiße Sand ab. Schiffsverkehr haben wir gar nicht erlebt dort. Also gab gar keinen Schiffsverkehr in der Ecke, wo wir waren. Ich habe nicht eins gesehen. Aber diese Ruhe, wir haben uns dann mal hingesetzt, diese Ruhe, dieses leise Strömen vom Wasser und so, war schon recht schön. Auch hinter der Elbe dann in den Auen habe ich wieder meiner Leidenschaft der Baumfotografie gefrönt. Das ist halt so ein kleines Steckenpferd von mir. Ich mag Bäume so, weil auch dort viele, auch abgestorbene und große Weiden mit schönen Ästen dort standen. Und da konnte ich doch ein bisschen fotografieren. Wir sind dann auf dem Radweg wieder zurück Richtung Ranis und wir waren noch nicht ganz am Ziel, weil wir am Dorfende geparkt hatten und da lud uns ein Schild ein Restaurant zur Tanne. Ja, weil es auch gerade Mittag war, dachten wir, ja, gucken wir mal, wird zwar voll sein. Und da sind wir durch so ein paar Gärtchen, also durch den Weg, was durch so ein paar Gärten ging und kam dann auf diesen Hof von diesem Restaurant, richtig schön rustikal zurechtgemacht. In der Gaststätte war eine Familienfeier und draußen auf dem Hof war Platz. Es waren zwar nur 3-4 Tische, davon waren 2 belegt. Wir haben Platz gefunden, Sofortbedienung, war toll, tolles Essen. Ich habe dort, glaube ich, so ein Bauernfrühstück, war reichlich und war gut. Die besten Salate gegessen, die als Beilage dabei waren, weil auch auf einem Türschild richtig stand, also hier wird noch mit Hand und Herz gekocht. Also da hat man gemerkt, dass da wahrscheinlich noch eine Oma in der Küche stand, die die Salate zurechtgemacht hat und auch das Bauernfrühstück war top und auch was meine Frau gegessen hat. Einwandfrei, kann man nur empfehlen. Teuer war es auch nicht, so um die 15 Euro das Mal und ja, sind dann wieder weiter zum Auto und hatten den nächsten Punkt, Tagespunkt noch und zwar, weswegen ich ja fast dorthin gefahren bin, diese Saale-Mündung, wo die Saale in die Elbe mündet, bei Barbie, musste man ein Stückchen fahren, ist schlecht zu parken dort, kann nur am Straßenrand parken in der Nähe. Von Google Earth hat man gesehen, dass es eigentlich ein Parkplatz eingerichtet war. Der war aber inzwischen umgeflügt als Wiese und war mit Steinen verstellt, sodass man nicht mehr parken konnte. Denn dort gibt es eine Elbfähre, die an einer Leine hin und her pendelt mit Motor, auch mehrere Autos mitnehmen kann. Und die ist alle 5 Minuten auf der einen Seite und 5 Minuten später wieder auf der anderen Seite. Das geht dort ziemlich zügig. Viel Fahrrad und Fußverkehr dort, aber halt kein Parkplatz. Ne? Auch gleich eine tolle Gaststätte wieder dort dabei. Und ein Eiswagen stand noch dort. Und da dachte man auch, hier Softeis und so weiter. Wir haben dann eins probiert. Naja, ich bin da ein bisschen sehr vorsichtig. Und zwar wieder einer, wo doch wieder merkte, dass viel Wasser drunter gemischt war. So richtig softig war das nicht. Ja, wir sind dann so 1-2 Kilometer entlang der Elbe, Strom aufwärts, ja, gegen den Strom gewandert und kam dann an die Saale-Mündung. Nichts Spektakuläres halt, von rechts kommt die Saale raus, auch ziemlich breit, fast so breit wie die Elbe. Und ja, bisschen fotografiert, aber weiter war dort auch nichts zu sehen. Und naja, mal kurz ein bisschen hingesetzt, es stehen ein paar Schilder dort. Ich hatte ja Ende Dezember, wo wir am Thüringer Meer waren, auch einen kleinen Baumstamm in die Saale geschmissen. Der kam gerade an, also die Saale ist durchgängig. Und wir haben wieder ein neues Event-Wandereinrichtung gefunden. Und zwar wieder diese berühmten Kästen, wie sie im Hart schon sind und auch jetzt im Thüringen. Diese grünen Kästen ganz viel verteilt werden. So gibt es dort in Sachsen-Anhalt rote Kästen. Genau das gleiche Ausführung mit Stempelchen drinne und so weiter. Wenn ich es schaffe mit den Bildern, könnt ihr euch das auch angucken. Also wer nicht nach Thüringen kommt, kann dort versuchen, diese Kisten zu sammeln. Wenn er es schafft. Jo, das war eigentlich schon der zweite Tag. Wir sind dann auch wieder zurück zum Campingplatz. Abends war da noch großes Lagerfeuer, Osterfeuer auf dem Campingplatz. Die Kinder waren beschäftigt und auch sonst ist es halt ziemlich idyllisch dort. Ja, dann kam der Sonntag, der letzte Tag in dieser Fernsehsendung. Sagenhaft war ein Teil davon, dass es ein tolles Schloss dort in der Nähe gab. Und zwar Dornburg, Schloss Dornburg. Ich habe dann auch nochmal jetzt kurz den Film nachgeschaut. Das ist eigentlich nie richtig bewohnt worden, ist auch nie hundertprozentig fertiggestellt worden. Aber man sagt, das kleine Versailles, es ist schon ein bisschen komisch anmutend, mitten in der Provinz, mitten in der Pampa so ein Gebäude zu sehen. Wunderschön, finde ich. Und auch noch trotz des Leerstands und eigentlich auch des Ruhestands, keiner weiß so richtig, wem das gehört, doch noch sehr gut im Schuss. Es ist allerdings ein großer Bauzaun drumherum, man kommt nicht ran an das Gebäude. Es gibt teilweise mal Führungen, glaube ich, aber ansonsten ist das ein Lost Place. Irgendwie hängt das mal zusammen mit einer sachsen-anhaltinischen Königin oder was, oder Herzogin von Zerbst, deren Tochter dann irgendwie die große Katharina wurde und das Schloss wurde für diese Katharina oder was gebaut, weil wenn die mal zurückkommt, dass die ein ihr ebenbürtiges Schloss bewohnen konnte, was aber nie geschah und deswegen das nie fertiggestellt wurde. Das steht direkt an dem Dorf Dornburg. Wenn man zum Schloss hintergeht, eine schöne kleine Straße, links und rechts Bäume und daneben viele Ställe, Stallanlagen, alte mit Dächern, die auch in Schuss gehalten werden, ein bisschen, damit sie ein bisschen ansehnlich aussehen. Und was mir in dem Dorf sehr aufgefallen ist, das ist ein absolutes Storchendorf, also mitten auf der Hauptkreuzung vor dem Schloss ist ein großes Storchennest und dort konnte ich mich mal richtig austoben mit meiner Kamera. Ich hatte ein bisschen Zoom dabei und habe selbst einen Storch im Flug sehr gut fotografieren können. Wie gesagt, ich stelle die Bilder noch ein. Ob es jetzt gleich wird bei Veröffentlichung, weiß ich nicht. Ansonsten war es dort schön und ich konnte mir so ein paar Bilder einfangen. Ja, nachdem wir diesen Lost Places gesehen hatten, haben wir auf die Karte geguckt und hinter dem Schloss war dann noch ein schöner großer See oder Teich. Und da ging es dann auch noch mal zur Elbe und dann haben wir uns nochmal an den Teich gemacht. Dort habe ich noch schön fotografiert und sind dann hinter zur Elbe gelaufen und haben uns auch noch ein bisschen an dem Elbstrand gesetzt und uns ausgeruht und mal die Ruhe genossen. Ja, zurück wollten wir dann noch in eine Gaststätte Kaffee trinken, aber die machte um 15 Uhr dann zu und war halt nicht so schlimm. Sind dann ins Auto gestiegen und nochmal in Richtung Schönebeck gefahren. Auf dem Rückweg sind wir nochmal an einem riesigen Erholungsgebiet vorbeigefahren. Mehrere Kilometer links und rechts der Straße, Bungalow. Da sind auch viele Seen vorhanden, viel Kiefernwald. Ich denke, da gibt es auch noch einen Campingplatz für Wohnwagen und so weiter. Und sowas Großes habe ich nicht gesehen. Zu Hause in Google Earth nachgeschaut, ist wirklich ein Riesengelände mit vielen kleinen Seen, wo so eine Art Naherholungsgebiet noch aus DDR-Zeiten steht. Und das Gebiet nennt sich Brezchen. Wir fuhren dann weiter und zwar auf dem Bierer Berg. Das ist so, Schönebeck hat eine sehr, sehr große Umgehungsstraße, wo man schnell in alle Richtungen dieser Ortschaft reinkommt. Da waren wir dann auf diesem Bierer Berg. Dort ist auch ein kleiner Tierpark und ein Turm, wo man hoch konnte. Ich bin da nicht hoch, die Frau ist hoch. Und unten war eine Gaststätte, wo wir dann noch schön Kaffee getrunken haben. Ja, und dann war es immer noch nicht genug. Und zwar Schönebeck gilt auch als Kurstadt und hat eines der längsten Gradierwerke Deutschlands. Sehr alt, auch sehr schön anmutig. Und dort wollten wir nochmal hin. Und das ist aber verhältnismäßig ein kleiner Park mit einer Freilichtbühne und dieses Gradierwerk ist halt die Hauptattraktion dort. Wurde aber auch gerade gebaut, man konnte nicht rein und es floss auch kein Wasser. Wurden gerade Reisig und Balken ausgewechselt und wir haben dann auch ein paar Leute oben auf dem Dach lang gehen sehen, sind aber nie irgendwie zum Eingang gekommen, wo man da hätte hochgehen können. ja, es war dann auch schon später, haben uns dann ins Auto gesetzt und sind wieder zum Campingplatz zurück. Ja, und damit war dieser Osterurlaub auch beendet. Wir sind dann am Ostermontag zurückgefahren. Autobahn war frei, wir sind da so durchs Mansfelder Land, das war so unsere Strecke, Richtung Sangerhausen, in Sangerhausen dann auf die Autobahn an Erfurt vorbei, wieder Richtung Südthüringen. Das war unser Osterurlaub. Vielleicht könntet ihr was mitnehmen. Ich verlinke auch nochmal in der Mediathek dieses Video von Sagenhaft. Mittelelbe, es war nicht das letzte Mal, dass ich dort war, weil wir hatten zum Beispiel bei diesem Turm Bierer Berg einen Einheimischen mit am Tisch und haben mit ihm zur Unterhaltung. Und der sagte, eigentlich beginnt erst hier die schöne Elbe und es geht ja dann, oder sie kommt ja aus Richtung Wörlitz, Wörlitzer Park und so. Und da soll sie noch um einige schöner sein, so dass ich auch mal den Abschnitt nochmal besuchen werde. Wörlitzer Park war ich schon mal. Auch eine Empfehlung, da irgendwie mal hinzufahren und mal einen Tag zu verbringen. Ist wirklich schön, dieser Park. Und da werde ich mich mit beschäftigen, was es dort noch für schöne Ausflugsziele gibt. Es gibt auch ein paar schöne Städte dort. Wie gesagt, mal dieses Video schauen und da kriegt man schon einen bestimmten Eindruck. Wir waren ja nun zum Wandern dort, aber vorrangig ist das Gebiet eigentlich für Fahrradfahrer geeignet. Viele, viele Radwege entlang der Elbe und auch daneben durch die Elbauen. Man kann da kilometerweit den ganzen Tag Rad fahren, was halt nicht so unser Steckenpferd ist. Aber wer ein bisschen laufen kann und weite Strecken, macht das auch Spaß. So, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich will mich vielleicht für nicht allzu lange verabschieden. Ja, bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Euer Breidenbacher, der Jens. Tschüss und schöne Zeit für euch.